durch eins der Bilder angesprochen fühlt, besondere Einladung nachher bei der Möglichkeit, für sich beten zu lassen, das auch anzusprechen oder den Betern dann auch zu sagen, sie beten es dann noch einmal für dich und über dir aus. Die Predigt heute, ich habe es vorhin schon angekündigt, fußt auf dem Buch von Bill Johnson, Gott ist gut. Zwei Predigten habe ich bereits darüber gehalten. Auf unserer Homepage kann man sie auch online downloaden und nachhören, falls man sich dafür interessiert. In der ersten Predigt ging es um die Frage, Gott ist gut, ohne Wenn und Aber. Warum ist das so? Es ist sein Wesen. Er ist gut und er meint es gut mit uns und mit dir. Das war die erste Predigt. Die zweite Predigt ging es um Jesus. Seine Güte, sein perfektes Wesen zeigt sich in Jesus. Er hat es uns offenbart. Wie eine Blume, wie so eine Rose, die sich auffaltet mit einzelnen, vielen einzelnen Blütenblättern. Jesus offenbart das Wesen des Vaters. Er sagt im Johannesevangelium, ich und der Vater, wir sind eins. Wenn man den einen sieht, sieht man den anderen. Und das Wesen des einen erkennt, erkennt man das Wesen des anderen. Um es ganz kurz zusammenzufassen, Jesus ist vollkommene Theologie. Er ist, wie Jesus ist, das die Lehre über Gott. Und all das, was mit Jesus nicht in Übereinstimmung zu bringen ist, das passt auch nicht zum Vater. Heute geht es aus diesem Buch um die Kapitel 9 und 10. Und im Wesentlichen geht es dabei um die Frage, was heißt das jetzt für uns als Christen? Wenn der Vater vollkommen gut ist und wenn Jesus uns das gezeigt hat, wie gut er ist, welche Auswirkungen hat das für uns und für unser Leben? Zum Einstieg, oft wird Gott für das Böse in der Welt verantwortlich gemacht. Wie konnte Gott das zulassen? Vielleicht seid ihr das schon gefragt worden als Christen, vielleicht hast du es dich auch schon selbst gefragt. Wenn er doch Gott ist, müsste er es doch alles ändern können. Ja, kann er auch. Nur die Frage ist, was das für Konsequenzen hätte. Es hätte nämlich zur Folge, es gibt keinen freien Willen mehr. Keiner kann sich mehr irgendwie verhalten und entscheiden. Es heißt auch, wenn er das Böse wegnehmen will aus der Welt, ja, dann muss er alle Sünder wegnehmen. Dann bleiben halt nur die übrig, die Jesus schon kennen und von ihm gerecht gesprochen sind. Es wäre das Ende der Zeit und Gott macht es anders und übt sich in Geduld seit vielen, vielen Jahren, weil er möchte, dass Menschen zu ihm kommen und gerettet werden, ihn kennenlernen, Teil seiner Familie werden. Seine Art Lösung ist nicht eine himmlische Invasion und hier kommt alles zum Erliegen, sondern er hat sich anders festgelegt. Gott hat sich entschieden, gesagt, ich schicke eine Invasion der Liebe auf diese Welt, indem Jesus Mensch geworden ist. Bei der es darum geht, die Herzen der Menschen zu erobern und nicht das Böse einfach wegzunehmen, sondern uns von innen her zu verwandeln, dass wir passend werden zu diesem Vater, der vollkommen gut ist. Damit sich das ausbreitet auf der Welt, braucht es Christen, die es glauben und leben. Amen. Und das ist ein riskanter Weg. Liebe zu leben ist ein riskanter Weg. Ich mache mich verletzlich, ich setze mich ein, ich setze mich aus und ich kann davon ausgehen, ich werde dabei verletzt werden. Nicht nur einmal, sondern wieder und wieder. Jesus offenbart das Herz des Vaters in jeder Situation vollkommen. Ob es sich um Krankheit handelt, um Dämonen, um Stürme, um Mütter mit toten Kindern, um eine hungrige Menschenmenge oder irgendeine andere Notlage. Jesus offenbart das Wesen des Vaters, dass er gut ist und er ist nie Teil des Problems, sondern immer Teil der Lösung. Und das ist das, was Gott sich von uns wünscht. Dass wir Teil der Lösung werden und nicht mehr ständig Teil des Problems sind. Das ist eine völlige Verschiebung der Wahrnehmung auch. Ich bin dann nämlich nicht das Zentrum und kreise um mich, sondern ich kreise um Jesus und darum, wie sein Wesen und seine Art sich in dieser Welt zeigen können. Jesus war die Erfüllung einer fortwährenden Offenbarung des Vaters. Also er war nicht da und alles war sichtbar, sondern mit jedem Tag, den er auf der Erde gelebt hat, mit seinen Jüngern verbracht hat, Menschen begegnet ist, hat sich das Meer entfaltet, ein fortschreitender Prozess an Offenbarung. Die ganze Bibel ist ein fortschreitender Prozess an Offenbarung. Dieses Prinzip von Wachstum steht zum Beispiel schon im Alten Testament, Jesaja 9, Vers 6, die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben. Es breitet sich aus. Oder die Idee der fortwährenden Entwicklung im Neuen Testament, dann 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es, es wird sein von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das geht weiter und nimmt zu. Die Sache Gottes führt in eine wachsende Offenbarung. Sie geht nicht zurück. Sie kehrt nicht zur vergangenen Position zurück, schon gar nicht zu der des Alten Testaments. Wisst ihr, als die Ansprüche des Alten Testaments erfüllt wurden, in Jesus und durch ihn am Kreuz, wurde der alte Bund abgelöst und ein neuer eingesetzt für uns. Und in dem Moment, wo das Eigentliche offenbar wurde, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Schuld der Welt trägt, wurde das Symbolische, die Lämmer, die ständig im Tempel geopfert wurden, das wurde abgelöst. Seit dem Moment, wo das Reich Gottes durch Jesus offenbar wurde, gibt es kein Zurück mehr. Und Jesus, wie hat er das denn gemacht? Er hat gepredigt und er hat durch Zeichen und Wunder die Liebe Gottes gezeigt. Amen? Habt ihr schon gemerkt in dem Evangelium? Predigen und Zeichen und Wunder gehen da immer so schön Hand in Hand. Warum sollte er zum Vorherigen zurückkehren wollen? Jesus sagt, Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Er sagt, das werdet ihr tun, als meine Jünger, als meine Nachfolger. Vorwärtsbewegung ist Gottes Plan, auf die Ewigkeit und die Herrlichkeit hin, für die ganze Welt, für seine Leute, für jeden Einzelnen, für jede Gemeinde und jede Kirche. Das noch etwas deutlicher zu machen. Wie funktioniert das für uns? Ein Beispiel. Stell dir vor, du verfügst über ein Konto mit 1 Million Euro. Vielleicht haben das ein paar von euch, nehmen das ganz gelassen, sagen, ein weiteres Konto mit 1 Million, so what? Also, mir wird es schon manchmal helfen. Also, du verfügst über ein Konto von 1 Million. Und ich sag dir, du kannst trotzdem den Hungertod sterben, wenn du nicht weißt, wie du von diesem Konto abheben kannst. Was nützt dir das Konto? Und wenn du es hast und weißt es und tust es nicht, hilft es ebenfalls nichts. Es kommt ja darauf an, dass ich von dem Konto weiß und dass ich darauf zugreife. Was auf diesem Konto, das Jesus für uns eingerichtet hat, liegt, das übersteigt unsere kühnsten Fantasien. Wie viel da drauf ist, das können wir sehen, wenn wir was Jesus durch seinen Dienst offenbart hat und was er uns alles versprochen und verheißen hat. Zusammengefasst kann man sagen, er schenkt uns all das, was er selbst durch den Vater bekommen hat. Johannes 16, Vers 14 und 15. Da wird vom Heiligen Geist gesagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und es euch verkündigen wird. Er nimmt von dem des Vaters, verkündigt es uns und übergibt es uns damit. Und deswegen kann Jesus das auch so sagen im Missionsbefehl. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Wir sollen nichts von dem wegnehmen, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, sondern das Komplette, was er weitergegeben hat, sollen auch wir weitergeben. Es sollte nie eine Diskrepanz geben zwischen dem, was Jesus vorgelebt hat, und dem, was wir lehren und leben. Es sollte keine Diskrepanz geben. Es gibt aber eine. Blöd. Und genau um diese Lücke geht es. Weil diese Lücke hat nichts mit Gott zu tun. Sondern die hat ganz viel mit uns zu tun. Und er sagt, ich möchte, dass ihr all das bekommt, was ich habe, und ich möchte, dass ihr das Gleiche tun könnt im Heiligen Geist, was Jesus getan hat. Liebe Geschwister, es ist nicht deine Verantwortung, in den Himmel zu kommen. In den Himmel kommst du, weil Jesus dich hineinbringt. Das ist nicht deine Verantwortung. Er bringt dich in den Himmel. Er wird dich durch seine Gnade dort hineinbringen. Deine Aufgabe ist spezifisch anders. Die Sache mit dem Himmel ist schon geregelt und bezahlt. Du musst dir keine Sorgen darüber machen. Wer zu Jesus gehört, der hat den Himmel sicher. Unsere Aufgabe ist es, wir sollen durch unsere Gebete und durch unser Leben im Gehorsam den Himmel auf die Erde bringen. Versteht ihr? Das Ziel ist schon klar, ist schon fest. Aber wir sollen dafür sorgen, dass das Reich Gottes sich in dieser Welt ausbreitet. Als Jesus das Reich Gottes verkündet hat, dass es nahe ist, offenbarte das Reich Gottes, indem er Leben schenkt, indem er die Mächte der Finsternis konfrontiert, gebrochene Herzen heilt, Kranke gesund macht. Und er hat uns befohlen, gebt die gleiche Botschaft weiter. Wenn wir zurückschauen, erkennen wir sehr deutlich, es muss mehr geben. Wir lesen die Apostelgeschichte und sehen, was die in der ersten Zeit alles mit Gott erlebt haben. Das gibt richtigen Appetit, richtigen Hunger zu sagen, oh ja, dieses Menü hätte ich auch gerne. Das würde ich auch gerne am Bettler vorbeigehen können, der gelähmt ist, und sagen, hey, ich habe kein Geld, sorry, aber im Namen von Jesus, das, was ich habe, das gebe ich dir, steh auf und lauf rum. Oder wenn wir andere Zeiten angucken, Erweckungszeiten. Wisst ihr, ich habe so verschiedene Bände zu Hause von Erweckungspredigern, so Predigten. Ich dachte mal, das liest du, um zu lernen, wie das geht. Und dann lese ich das und denke ich, das sind total normale Predigten. Manche davon sind unglaublich staubtrocken. Es hat an der Präsenz des Heiligen Geistes gelegen. Nicht, dass die besten Prediger auf dem Universum waren, sondern dass da Kraft Gottes anwesend war, dass sie es getan haben, wie Jesus es getan hat. Es gibt mehr vom Reich Gottes zu erleben, als wir bisher erleben. Und ich habe Sehnsucht danach, diese Lücke zu schließen. Dass wir das miteinander erleben, dass das passiert, was wir wissen, es kann sein. Und Gott will es, dass es passiert. Amen. Sehr interessant, im Neuen Testament wird der Wille Gottes mit unterschiedlichen Worten beschrieben. Im Deutschen steht dann da immer Wille. Ich habe es im Buch gelesen, ich war misstrauisch, ich habe es gestern extra noch mal nachgelesen. Arbeite jetzt nicht so häufig mit dem Griechischen, aber das wollte ich da jetzt doch genau wissen. Tatsächlich zwei Worte. Das eine heißt auf Griechisch Bulema und das andere Telema. Und das eine, Bulema, beschreibt Gottes unveränderlichen Willen. Das, was er, das ist einfach so, das wird passieren. In diese Kategorie fällt zum Beispiel, dass er gesagt hat, Jesus wird wiederkommen. Da kannst du sagen, ja oder nein oder weiß ich nicht, ist vollkommen Schnuppe. Er wird wiederkommen. Das Wort Telema ist anders, vor allem wenn es gebraucht wird in Bezug auf das, was Gott sagt und tut. Da beschreibt es nämlich, es hat immer diese Funktion, also kann das immer so, es beschreibt ein Wünschen. Ich wollte, das und das wäre oder würde passieren. Es beschreibt die Wünsche Gottes. Zum Beispiel, am Beispiel Matthäus 18, Vers 14, da heißt es, dass Gott nicht will, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Und doch wissen wir, täglich sterben Menschen, ohne Jesus zu kennen, und sie gehen verloren. Es ist eine ganz großartige Erkenntnis. Gott hat Wünsche, die sich erfüllen werden oder eben auch nicht erfüllen werden. Versteht mich nicht falsch, er hat die Macht, immer und jederzeit alles zu tun. Aber er hat sich eben festgelegt und gesagt, ich möchte es mit den Menschen zusammen machen. Ich will nicht alles alleine tun. Ich will mit ihnen kooperieren. Er hat sich dafür entschieden, dass seine Leute, die ihn kennen, Verantwortung übernehmen und damit einen Schritt tun, ihm ähnlich zu sein. Dem nachzueifern, was Jesus auch getan hat. Diese Voraussetzungen sind wir. Und dass wir danach ausgerichtet sind, Jesus ähnlich zu werden. Denkt an die Begebenheit, wo die große Menschenmenge zusammen ist, 5000 Leute oder 4000 Leute, und Jesus sagt, hey, gebt den Leuten zu essen. Und die Jünger sagen, sorry, 5 Brote, 2 Fische, 5000 Leute. Das war vielleicht der Anfang der Homöopathie. Also, es kann doch nicht funktionieren. So wenig, so viel, da bleibt doch nichts übrig. Und Jesus sagt nicht, lasst mich mal, ich mache alles. Sondern er gibt ihnen zurück und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Danke fürs Gespräch. Er lässt sie nicht aus der Verantwortung raus. Er ist nicht einfach eingesprungen, um die Aufgabe selbst zu übernehmen, sondern stattdessen gibt er ihnen die Gelegenheit, das Wunder der Brotvermehrung mit ihren eigenen Augen und durch ihre eigenen Hände zu erleben. Der Wille Gottes geschieht durch ein Volk, das ihm folgt, das das vorlebt, von Menschen, die bereit sind, nicht am Spielfeldrand zu bleiben, sondern aktiv hineinzugehen. Und nicht zuzuschauen, wie der Feind tötet und stiehlt und zerstört. Sondern sagen, wir gehen aktiv in die Sache hinein. Eine der häufigsten Aussagen in Diskussionen über Gottes Willen ist, dass gesagt wird, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Jein. Er ist der souveräne Gott. Das ist richtig. Aber hat er alles unter seiner Kontrolle? Weil wenn ich das glaube... wird sehr schwer, gleichzeitig zu glauben, dass Gott bedingungslos gut ist. Ist er dann auch für Hitler verantwortlich? Und für den Gehirntumor bei einem Kind? Müssen wir ihm dann zwangsläufig alle Krankheiten und Erdbeben und Wirbelstürme und alle Katastrophen der Welt zuschreiben? Ich glaube, es ist richtiger zu sagen, er hat alles unter seiner Obhut. Sind hier Eltern anwesend, die Teenager-Kinder haben? Okay, ihr wisst, was ich meine. Bei euch zu Hause, es ist euer Haus, es ist alles unter eurer Obhut. Ist deswegen alles unter eurer Kontrolle? Läuft deswegen alles genau so, wie es ihr perfekt und gut finden würdet? Vermutlich nein. Denn ihr habt Teenager-Kinder. Und es macht einen riesen Unterschied, ob die Sache unter meiner Obhut ist oder unter meiner Kontrolle ist. Das eine heißt nämlich, ich habe alles fest in der Hand, und das andere heißt, ich gebe auch Freiheit. Ich setze den Rahmen, ich beschütze das auch, und trotzdem ist da viel Freiheit. Eben auch viel Freiheit, Dinge auszuprobieren und Mist zu bauen. Aber es gehört dazu, zum Wachsen, zum Erwachsenwerden. Es geht nicht anders. Wir lernen eben auch durch Fehler. Richtig blöd wird es, wenn Christen es so sehen und dann sagen, oh, es muss wohl Gottes Wille gewesen sein. Das Kind, das krank ist und stirbt, oh Gott, wirkt auf mysteriöse Weise, ich kann es nicht verstehen. Gott muss seine Gründe gehabt haben. Die Prämisse ist immer, wenn Gott gewollt hätte, dass es anders ausgeht, dann hätte er eingegriffen. Gott ist gut. Er hätte gewollt, dass es anders ausgeht. Amen. Es ist nicht sein Wille. Und Ein Teil der Verantwortung, das ist ein Teil der Lösung der Frage, hat er uns übertragen. Vieles liegt in unserer Hand. Jesus ist das Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Und als er wenn er mit Problemen konfrontiert wurde, und das hat einen großen Teil seines Dienstes ausgemacht, hat er den Willen Gottes demonstriert. Und er hat uns diese Vollmacht gegeben, sagen, tut ihr es auch. Genau das sollten die Jünger tun, den Willen Gottes zu demonstrieren. Und er macht es nicht, ohne sie auch auszurüsten mit den nötigen Dingen, sondern er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr müsst es nicht tun aus eurer eigenen Vollmacht und euren Fähigkeiten. Das ist sehr gut, weil wir könnten es auch nicht. Aber wir bekommen die gleiche Kraft, die Jesus zur Verfügung stand. Es wird Zeit, dass wir lernen, mit dieser Autorität zu leben und umzugehen. Genauer gesagt, es wird Zeit, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist so gut zusammenzuarbeiten. Und oft ist es so, wenn wir das nicht hinkriegen oder nicht können oder behindert oder in uns blockiert ist, was machen wir? Wir könnten ja immer sagen, sorry, ich kann es noch nicht. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich lebe nicht passend. Es gibt immer Möglichkeiten, aber oft ist es so, wir finden dann eine theologische Erklärung, warum etwas gar nicht sein kann oder sein soll, wo wir es noch nicht können. Und das ganz große Problem ist, das blockiert die Sache dann grundsätzlich. Solange ich bereit bin zu sagen, ich kann es nicht, ich weiß aber, das wäre gut, solange ist die Sache kein Problem. Schwierig wird es immer, wenn ich Dinge dann erkläre und sage, nee, das kann man biblisch alles begründen, warum das so ist und das will man gar nicht mehr. Und ihr kennt das, wie lange, manche Gemeinden wird es ja immer noch gesagt, wurde gesagt, all diese Dinge der Apostelgeschichte haben mit der ersten Zeit aufgehört. Ja, und weil man das gesagt hat und geglaubt hat, haben sie dann tatsächlich auch nicht stattgefunden. Ich weiß nicht, warum Menschen nicht regelmäßig geheilt werden, wenn ich für sie bete. Ich weiß aber, es sind schon Menschen geheilt worden, wenn ich für sie gebetet habe. Also werde ich weiter für Leute beten. Und darauf vertrauen, je mehr ich das mache, umso mehr werde ich darüber lernen und hoffentlich werde ich auch besser darin werden. Und du auch. Gott kann jede Situation wenden, aber ihn als den Urheber jeder Katastrophe hinzustellen, damit er sie dann hinterher wenden kann, das widerspricht dem Wesen Gottes, das er in Jesus Christus offenbart hat. Er ist gut. Und nicht fies. Gott hat Sehnsüchte, Gott hat Wünsche, Gott hat Träume und deswegen lädt er dich und mich in eine Beziehung ein. In dieser Beziehung haben wir die Möglichkeit mitzuarbeiten, dass Gottes Wünsche in Erfüllung gehen und dieser Planet in diese Richtung bewegt wird. Und wir treffen ständig Entscheidungen und es geht auch nicht anders. Stellt euch vor, wir als Gemeinde entscheiden uns, in einem gewissen Land, in ein ganz gewisses Gebiet, einen Missionar zu unterstützen oder auszusenden. Jetzt kommen in dieser Stadt durch diesen Missionar Menschen zum Glauben. Preis den Herrn. Eine Gemeinde entsteht. Und da ist das Nachbarland und eine andere Stadt und wir haben keinen hingeschickt. Und dort kommen keine Leute zum Glauben. Ist Gott schuld? Wir haben die Entscheidung getroffen. Und so wird es immer sein. Heißt das, dass Gott in der anderen Stadt nicht wollte, dass die Menschen zum Glauben kommen? Und zur Kenntnis der Wahrheit? Doch, natürlich. Er will, dass niemand verloren geht und dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Es ist sein Wille, sein Wunsch. Passiert es? Nein. Ist er daran schuld? Nein. Heißt das, dass er nicht fähig ist, seinen Wunsch zu realisieren? Nein. Er hat die Voraussetzung geschaffen, dass alle zu Christus finden. In Jesus schenkt er uns ein Vorbild, dem wir nachahmen können. Im Heiligen Geist gibt er uns die Kraft dazu. Durch das Blut Jesu sind wir gereinigt und befreit, dass wir es auch tun können. Und dann beauftragt er uns. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Das soll passieren und wir sind Teil dieser Mission mitten in der Welt. Ein Beispiel nochmal, der unsere Schwierigkeiten deutlich macht. Ihr kennt vermutlich die Geschichte. Als wir mit unserer Delegationsreise in Jerusalem waren, waren wir auch dort am Teich Bethesda, nicht weit vom Tempelberg entfernt. Dieser See, wie die Geschichte erzählt, der sich immer wieder von einem Engel bewegt wurde. Und derjenige, der als Erster es schaffte, ins Wasser zu kommen, der wurde geheilt. Verschiedene Säulenhallen waren vermutlich damals drumherum. Viele Kranke haben dort gelegen. Man weiß nicht, wie viele, Dutzende, vielleicht Hunderte, vielleicht auch unterschiedlich zu verschiedenen Zeiten. So. Jetzt liegt da ein Mann und er hat ein ganz besonderes Problem, denn er ist gelähmt. Das ist sehr schlecht, wenn es darauf ankommt, der Erste zu sein. Also, wenn du ein Problem mit der Hand hast, ist kein Problem, du kannst rennen. Ein Problem im Auge hast, ist auch kein Problem. Aber gelähmt ist einfach K.O.-Kriterium. Das heißt, er liegt da seit 38 Jahren. Ist er gelähmt? Da liegt vielleicht nicht seit 38 Jahren, aber 38 ist er. Und jetzt kommt Jesus und guckt diesen Mann an und fragt ihn, was möchtest du? Und so, und er heilt ihn dann und sagt, hey, nimm dein Bett und geh. Ihr kennt das alles. Eine wunderbare Geschichte, wo das Erbarmen Jesu einen Menschen berührt und heilt, der sonst niemals eine Chance hätte. Was würde passieren, wenn das heute wäre? Die Menschen wären anfangs auch begeistert. Und als nächstes würden dann die Medien anreisen. Danach auch Theologen, Pastoren, Lehrer. Man hätte, würde aber nicht so sehr den geheilten Mann angucken, sondern würde die anderen interviewen, die nebendran lagen. Wie ging es Ihnen, als Ihr Nachbar geheilt wurde und Sie nicht? Und dann ein Schwenk in die Menge mit den vielen Kranken drumherum. Und sofort würde keiner mehr denken, Gott ist gut. Aber Gott ist gut. Er hat diesen Mann gesehen und diesen Mann geheilt. Warum hat er nicht alle anderen geheilt? Manche Kirchenvertreter würden zum Schluss gelangen, anscheinend wollte Gott nicht, dass alle Leute geheilt werden. Sonst hätte Jesus ja alle geheilt. Nein, Gott ist gut. Er will, dass alle geheilt werden. Aber er lässt uns gerne einen Teil der Arbeit übrig. Er demonstriert etwas, aber er macht nicht alles. Er zeigt es, dass Gott gut ist und voller Erbarmen ist und dass das für jeden anderen auch gelten kann und dass Erneuerung passieren kann. Der Wille Gottes ist nicht kompliziert. Jesus ist der Wille Gottes. Und wenn wir uns Zeit nehmen, mit seinem Wesen und seinem Herzen befassen, dann wird sich das dramatisch auswirken auch auf unser Leben. Und es geht nicht anders. Es geht nur in diesem engen Kontakt mit Jesus. Als seine Jünger ihn fragen, hey Jesus, wie können wir eigentlich beten? Gibt er ihnen das Vaterunser. Und er lehrt sie dort einige Prinzipien als Leitfaden für ihr Gebet. Und das Wichtigste, das nehmen wir oft noch nicht immer so wahr, wenn wir das Vaterunser beten, ist, das Reich Gottes manifestiert sich durch unser Gebet. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Das passiert durch unser Beten, indem wir es aussprechen, indem wir es glauben, indem wir es hineinsagen in Situationen. Wisst ihr, wenn wir von der Güte Gottes nicht überzeugt sind, dass sein Reich kommt, angebrochen ist und durchbrechen will, dann fehlen uns der Glaube und der Fokus, die Durchbrüche herbeizuführen, nach denen sich die Welt sehnt und die sie braucht. Unser Bild von Gott, das ist auch in anderen Bereichen des Lebens so, aber auch im Glauben ist es so, unser Bild von Gott bestimmt unser Denken und unser Leben. Unser Verständnis von ihm bestimmt auch, wie wir ihn vertreten. Ob ich mutig für jemanden bete, der krank ist, oder lieber nicht. Seinen Willen zu demonstrieren verlangt, Risiken einzugehen. Es fällt uns Deutschen schwer. Wir sind Sicherheitsdenker. Lieber eine zweite Versicherung abgeschlossen. Wer weiß, ob die erste alle Schäden deckt. Aber es geht nicht so im Glauben. Vieles von dem, was heute in Gemeinden gelebt und getan wird, vielleicht auch in unserer Gemeinde, das funktioniert auch gut ohne Gott. Wohl organisiert, Wenn Jesus so gepredigt hätte, wie es in den meisten Gemeinden jeden Sonntag passiert, dann wäre der nie gekreuzigt worden. Die richtigen Worte ziehen den Himmel an und erzürnen die Mächte der Finsternis. Es kommt zu Konfrontation, zu Auseinandersetzung. Die finsteren Mächte sollen nicht im Fokus unserer Botschaft stehen. Und doch müssen wir sie konfrontieren durch unser Bekenntnis, unseren Glauben und damit auch bekämpfen. Wir sind auserwählt von Gott, das zu bekennen, was Gott redet, damit seine Gegenwart in der ganzen Welt sichtbar wird. Du und ich sind beauftragt, dieses Reich in dieser Welt, anders, die Reiche dieser Welt unter seine Herrschaft zu bringen. Damit die Gegenwart Gottes in jedem Lebensbereich sichtbar wird. Das ist nicht nur etwas für die Gemeinde und die Kirche. Denkt an die Erweckungszeiten. Wir staunen, wenn wir darüber lesen, da war Erweckung in der Stadt und die Kriminalitätsrate ist so und so stark gefallen. Und die haben das Gefängnis zugemacht, weil keiner mehr drin saß, weil keiner mehr was getan hat. Und die Leute sind nicht alle Christen geworden. Aber das hat alles wie ein Sauerteig durchsäuert und verändert. Die Anschauung, den Blick, den Umgang. Das Reich Gottes ist nicht beschränkt nur auf heilige Räume, sondern das ganze Leben ist im Blick. Gesellschaftliche Transformation ist kein zufälliges Nebenprodukt einer Erweckung, sondern Gott liebt uns. Das Erste, was sich bei einer Ausgießung seiner, das ist jetzt wichtig, das Erste, was sich bei einer Ausgießung seiner Herrlichkeit verändert, das sind wir. Das Erste, aber nicht das Letzte. Wir sind das Erste. Damit geht es immer los. Wenn die Christen sich hinhalten und sagen, Herr, wir sehen uns an deiner Herrlichkeit, gieß dich in uns aus. Wir sind bereit, uns zur Verfügung zu stehen als Gefäße. Wie immer es dir gefällt, wie immer du es möchtest. Wir sind da. Nur das, was in deinem Inneren wahr geworden ist, kann nach außen sichtbar werden. Wie macht Jesus das? Er lebt uns das ja vor. Er liegt im Boot und schläft, als der schlimmste Sturm tobt. Denn in seinem Herzen ist Frieden. Keine Angst. Und als er aufwacht und gebietet, dieser Frieden in ihm strahlt aus und auch die äußere Atmosphäre muss zur Ruhe kommen. Es ist derselbe Friede, der den Sturm stillt. Innere Realitäten werden zu äußeren Realitäten, wenn wir es lernen, Gottes Gegenwart freizusetzen. Das im Glauben auszusprechen. Das ist der Kern eines jeden geistlichen Dienstes, von innen nach außen. Von innen nach außen. Alles andere ist Betrieb. Das kann jeder andere auch und oft können es andere besser als wir. Von innen nach außen. Ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Gemeinde mehr damit beschäftigt, sich nicht vom Bösen der Welt anstecken zu lassen, als die Welt mit Gottes Gerechtigkeit anzustecken. Innerlich, vor fast einem Jahr habe ich diese Predigt gehalten mit so einem Ball, wo es um Innendruck ging. Es ist genau dieses. Wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann strömt das raus und dann passieren Dinge um uns herum. Wenn wir nicht erfüllt sind, dann drückt es in uns rein und wir haben Schwierigkeiten, dem überhaupt nur irgendwie standzuhalten. Jesus macht das sehr konkret, für die Leute passend. Das Matthäusevangelium ist hauptsächlich für Juden und Judenchristen geschrieben worden. Und die erste Heilung, die überliefert ist, ist die eines Leprakranken. Wie macht er das? Jesus heilt ja verschieden, manchmal aus der Ferne, manchmal spuckt er. Und in diesem Fall berührt er denjenigen. Und es war klar, das Gesetz hat das strikt verboten, den Leprakranken darfst du nicht anfassen. Jesus macht es aber genau, um das Wertesystem seiner Leser an das Wertesystem Gottes anzupassen. Die Heiligkeit in ihm ist stärker als das Unreine, was von außen kommt. Die Kraft der Herrlichkeit wird noch deutlicher, wenn wir lesen im 1. Korintherbrief, auch wenn wir es nicht ganz verstehen, 1. Korinther 7, Vers 14, durch eine Mutter, durch den Glauben einer Mutter oder eines Vaters wird die ganze Familie geheiligt. Super. Es passt nicht so gut zu unserem Konzept des Individualismus, aber trotzdem super. Vor allem, falls es vielleicht in der eigenen Familie sehr nötig ist. Die Heiligkeit ist stärker als die Sünde. Sie ist die Reinheit Christi in dir. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch Gutes. Ja, von innen nach außen, die Kraft wirkt. Wir sind Agenten der Veränderung. Anstatt Menschen zu sein, die immer nur auf der Flucht vor dem Bösen sind und Acht geben müssen, dass der Teufel sie nicht erwischt. Wenn du ihm in die Augen guckst, dann kriegt der Schiss. Weil er sieht Jesus in dir. Der hat keine Angst vor dir. Aber vor Jesus, vor dem hat er Angst. Weil er weiß, das ist der Stärkere. Wenn Jesus heute zurückkommen würde, wären Milliarden von Menschen auf dieser Welt verloren. Das soll uns nicht egal sein. Und zwei Dinge schreibt uns Jesus ins Stammbuch und sagt, hey, geht ins Gebet. Geht in die Fürbitte. Und durch die Güte Gottes verlangt unseren Anteilnahme an dieser Gesellschaft. Geht aktiv hinein, seid Salz und Licht, wirkt hinein und Dinge werden sich verändern. Wir gehen in die Schlusskurve, um es ganz praktisch zu machen. Jesus hat uns eine Reihe von Verheißungen gegeben, die bisher nicht erfüllt sind. Wir sollen nicht darüber lamentieren und klagen, sagen, oh, da stehen so gute Sachen und ich kann nichts davon sehen. Oh, das ist schade. Sondern das in die Ansporn zum Gebet. Sagen, hey, da steht doch, du willst deinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Ich kenne zwei, drei Leute, denen fehlt noch etwas. Gieß es aus auf sie. Du hast gesagt, denn sie alle werden mich erkennen. Auch da kenne ich noch ein paar. Öffne ihnen die Augen. Und an jedem Tag werden sich viele Nationen Jahwe anschließen. Herr, fang an. Fang an damit. Viele Völker und Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen zu suchen. Herr, fang an damit. Eine der Hauptverantwortungen der Gemeinde ist Gebet. Sagte ich Gebet? Ich glaube, ich sagte Gebet. Und ich verrate euch was. Wenn ich Gebet sage, dann meine ich auch Gebet. Eine unserer Hauptverantwortung. Weil es ist eine Aufgabe, die den Priestern aufgetragen war, einzustehen für andere Menschen. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Steht ein für sie in der unsichtbaren Welt und dann begegnet ihnen mit dieser Barmherzigkeit auch in der sichtbaren Welt. Von innen nach außen. Ein sehr schönes Bild hier noch zum Schluss. Beim Propheten Jesaja wird beschrieben, da wird eine Schnellstraße gebaut. Hatten die zwar damals noch nicht, aber wir können uns das sehr gut vorstellen. So ein richtiger Highway. Jetzt soll hier so eine Fahrradschnellstraße doch gebaut werden. Ihr versteht, was ich meine. Eine Schnellstraße, da gibt es keine lästigen Ampeln, da gibt es keine Abzweigungen, sondern da ist alles so eingerichtet, du fährst von der Seite drauf und wenn du erstmal drauf bist, kannst du geradeaus fahren. Eine Autobahn. Das, was die ganze Welt an Deutschland bewundert. Autobahnen ohne Tempolimit. Kurz vorm Himmel. Und hier wird eine geistliche Schnellstraße gebaut. Das meint, es entsteht eine Atmosphäre, wo es leicht wird, in guter Geschwindigkeit mit dem Herrn unterwegs zu sein. Wo es nicht ständige Hindernisse gibt. Wo es nicht ständige Abzweigungen gibt. Es schafft einen Moment, in dem das Volk Gottes mühelos in Reinheit lebt. Ihr wisst, bei der Schnellstraße ist das alles schon weggeräumt. Und es ist so umfassend, dass viele Dinge davon abgedeckt sind. Ich lese euch die Jesaja-Stelle vor. Und da selbst wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber ziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf diesem Weg wandelt, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Preis den Herrn. Jesaja 35, Vers 8. Diese Schnellstraße der Heiligkeit kennt keine Kompromisse. Keiner, der innerlich korrupt ist und nach außen hin so tut, als sei alles gut und alles heilig, wird sich auf diesem Weg befinden. Für Für uns ist das oft ein fremdartiges Konzept, weil, naja, das wird doch alles immer schlechter. Es geht doch alles den Berg runter. Und wie ist es in unserem Land und mit der Gesetzgebung und mit der Politik? Und wie schaut alles aus? Und die Zahl der Christen wird kleiner. Aber so soll nicht unser Blick sein. Sondern der Blick soll auf die große Ernte gerichtet sein, auf die Transformation von Gruppen, von Städten, von kulturellen Einheiten. Heiligkeit ist nicht etwas, was daran hängt, du tust dies und das nicht und du tust dies und jenes. Das ist eine sehr formale, formelle, äußere Beschreibung, die der inneren Wirklichkeit aber nicht gerecht wird und die zudem ganz leicht dazu führt, dass wir uns mit religiösen Aktivitäten beschäftigen. Liebe Geschwister, Jesus ist nicht gekommen, damit wir ein paar religiöse Aktivitäten machen können. Es hilft uns, weil wir Menschen sind, diese äußeren Beschreibungen zu haben, wie so Leitlinien. Aber der lebendige Geist Gottes greift viel tiefer an. Und diese Dinge, die uns erst äußerlich und formal scheinen, die werden uns dann sowieso selbstverständlich und leicht. Er erwartet die gleichen übernatürlichen Früchte von allen Menschen, die er selbst gelebt und geteilt hat. Denn er sagt, ich gebe euch meinen Geist. Nicht nur einen Fingerhut davon. Auch nicht nur ein kleines Fläschchen, sondern ich gebe euch meinen Geist in Fülle und in Vollmacht. Er befähigt uns, weil er gut ist. Ein ganz wichtiges Konzept des Reiches Gottes. Du bekommst mehr von dem, was du hast, wenn du das, was du hast, gut verwaltest. Denkt an die Geschichte mit den anvertrauten Talenten. Wenn du das, was du anvertraut bekommen hast, gut verwaltest und verwaltest, meint einsetzt, gebrauchst, benutzt, dann bekommst du mehr von dieser Sache. Also ich bete für Leute um Heilung im Vertrauen, ich werde mehr bekommen, wenn ich es tue. Und es wird sich entwickeln und die Gabe wird zunehmen. Ich bete in Sprachen und vertraue, es wird mehr werden, auch wenn es am Anfang stotternd und stammelnd ist. Ich setze es ein und weiß, indem ich es tue, fließt mir aus Gnade mehr zu. Einige der Gebote Gottes werden uns dafür gegeben, einen gesunden Appetit zu entwickeln. Sagen, es wäre schön, das zu machen. Es geht nicht darum, dir das zu geben, um dich selbst fertig zu machen und dich selbst zu kasteien und selbst zu disziplinieren. Vermutlich wirst du es nämlich ohnehin nicht schaffen. Es ist der Appetit nach Gottes Geist, nach dem, was er tun will in dir. Ein Leben aus Leidenschaft ist wesentlich Christusähnlicher, als wenn wir unser Leben an unserer eigenen Selbstdisziplin ausrichten. Das geht. Disziplinierte Menschen können das. Denkt an den jungen Mann, der zu Jesus kam und gefragt hat, was soll ich noch tun? Jesus sagt, mach das, das, das. Und er sagt, habe ich alles von Jugend an gehalten? Und Jesus sagt nicht, kann gar nicht sein. Aber selbstdiszipliniert leben, all das selbst tun und schaffen, ist ein sehr harter und frustrierender Weg. Und Gott hat einen anderen Plan für uns, denn er ist gut. Und Jesus sagt, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Du wirst das können, weil mein Geist es dir hilft zu tun. Da ist immer noch ein Stück Selbstdisziplin auch notwendig. Aber nicht aus deiner Kraft, sondern in seiner Kraft. Es geht hier noch weiter, aber ich mache mal Schluss. Amen.